Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Journalist Christian Baron, der hat vor 6 Jahren ein Sachbuch veröffentlicht mit dem Titel Proleten, Pöbel, Parasiten. Ein Buch über die vielen Vorurteile gegen die sogenannte Unterschicht. Aus der stammt Christian Baron selbst und davon hat er erzählt in seinem ersten Roman Ein Mann seiner Klasse. Jetzt hat er seinen zweiten Roman veröffentlicht. Schön ist die Nacht heißt er. Und jetzt ist er hier. Seien Sie willkommen, Herr Baron.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ein Mann seiner Klasse, der Roman, also ist ein Bestseller geworden, wurde also viel gelesen, viel besprochen und eigentlich, so kam es mir öfter vor, fast bestaunt, dass da tatsächlich jemand erzählt von seiner Herkunft aus armen Verhältnissen, also von einem prügelnden Vater, von einer depressiven Mutter. Wie kam es denn jetzt, dass Sie nach dem ersten Roman ein Buch schreiben wollten, ein Roman, der weiter ausgreift und vom Leben Ihrer Großeltern erzählt?
Ja, ich wurde schon häufiger bei Lesungen zu Ein Mann seiner Klasse gefragt, was kommt denn jetzt wohl als nächstes? Und jetzt würde ich doch mal gerne was über die Studienzeit erfahren. Und mir war aber schon beim Schreiben des ersten Buches klar, was ich als nächstes machen muss, welcher Stoff jetzt am meisten danach drängt, erzählt zu werden. Und mir ist eben aufgefallen, dass ich sehr, sehr wenig über meine Großelterngeneration weiß. Die Menschen, die um das Jahr 1930 herum geboren sind, also die NS-Zeit erlebt haben, aber eigentlich noch zu jung waren, um sich wirklich schuldig zu machen und die entsprechenden Traumata danach mit sich rumtrugen und wenig darüber gesprochen haben. Meine Großeltern haben da wenig mit mir drüber geredet und das war für mich Ansporn zu sagen, ich will diese Generation besser verstehen und zwar von der Perspektive von unten.
Jetzt schreiben Sie in einer Vorbemerkung zu dem Buch ausdrücklich, dieses Buch ist ein Roman, steht auch drauf, auf dem Umschlag natürlich und Sie schreiben weiter, obwohl ich darin die Lebensgeschichten meiner Großväter und weiterer Familienmitglieder verarbeitet habe, sind alle Figuren in dem Text frei erfunden. In welchem Sinn sind denn diese Figuren, die den gleichen Namen haben wie ihre Großväter und andere Familienmitglieder, in welchem Sinn sind die frei erfunden?
Ja, es sind literarische Figuren. Ich habe eben gemerkt, dass ich diesmal ein anderes Verfahren anwenden muss, wenn ich diesen Stoff angehe. Im ersten Buch haben wir schon durchaus bewusst auf diesen Begriff Roman verzichtet. Das ist für den Buchhandel immer sehr viel leichter. Das verstehe ich auch, dass man weiß, wo sortiere ich es ein. Und dann stand es natürlich in verschiedensten Kategorien. Mir war aber wichtig, dass ich mich in diesem ersten Buch nicht hinter einer Fiktionsbehauptung verstecke. Trotzdem ist natürlich auch das erste Buch ein Roman, weil Erinnerungen, selbst wenn man sie aus erster Hand erfährt, sind nie eins zu eins das, was wir sehen würden, wenn wir in eine Zeitmaschine steigen und in die Vergangenheit fahren. Das weiß jeder. Und bei diesem Buch musste ich das aber so machen, weil ich gemerkt habe, wie viele Lücken ich füllen muss. Und ich habe auch gemerkt, dass dieses journalistische Herangehen da gar nicht mal der beste Weg ist, sondern ich wollte nach der tieferen Wahrhaftigkeit graben, die mir dann auch diese Welt viel mehr erschlossen hat, als wenn ich jetzt rein faktisch nur vorgegangen wäre.
Sie setzen ein bei dem Roman im Jahr 1944, also der Roman hat so drei Zeitschichten, 1944, dann die 70er Jahre und dann ein Sprung ins Jahr 2011, glaube ich. Und bei dieser frühen Phase, als Sie die beiden Großväter oder die Figuren, die so heißen wie ihre Großväter, also Horst Baron und Willi Winkler, da stellen Sie sie als Jugendliche vor. In was für einer Situation leben die denn da, als man sie kennenlernt, auch in Bezug auf ihre Eltern?
Ja, ganz zu Beginn sind es zwei Arbeiterkinder, die aber sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben. Also der Horst ist einer, der Kind eines Arbeitslosen ist, der ins KZ gekommen ist, also ein wirklicher Nazi-Opfer. Und damals gab es die sogenannte Aktion Arbeitsscheureich im Jahr 1938. Darüber ist leider relativ wenig bekannt, in denen sogenannte Asoziale in KZs gebracht wurden. Und das prägte ihn natürlich schon in ganz früher Kindheit. Er ist 1933 geboren, während der Willi der Sohn einer Kommunistin und eines Kommunisten ist, also zwei sehr überzeugte Marxisten gewesen sind und die sich aber in diesem, also die mussten natürlich irgendwie klarkommen in diesem sogenannten Dritten Reich, haben sich aber nicht voll und ganz angepasst. Und Willis Vater ist dann in einem Strafbataillon gelandet, da auch dann zu Tode gekommen und die Mutter, ja, die hat dann am Stadtrand von Kaiserslautern weitergelebt, die Hulda, und musste dann mehr schlecht als recht zurande kommen. Und das hat sich dann auch auf den kleinen Willi natürlich ausgewirkt.
Und aus dieser Begegnung der beiden, das ist eine Zufallsbegegnung im zerbombten Kaiserslautern 1944, entsteht eine lebenslange Beziehung zwischen Willi und Horst, die sehr interessant ist, weil die, das ist zum Teil eine Freundschaft und auch eine Verbundenheit, zum Teil hat es aber sehr starke gegenläufige Tendenzen. Das liegt unter anderem darin, auch wie sie ja auf Gesellschaft auch schauen, auch auf Arbeit vor allem schauen, denn der Willi, der sagt zum Beispiel, der ist Zimmermann, arbeitet auch als Polier, also in so einer leitenden Funktion auf der Baustelle, der glaubt, dass er in dieser Bundesrepublik durch ehrliche Arbeit was erreichen kann, nicht wahr?
Ja, absolut. Er verwendet auch unablässig diesen Begriff anständig sein. Ein Wort, von dem ich dann erfahren habe, dass es in der NS-Zeit schon sehr verbreitet war. Also die schlimmsten KZ-Wärter haben sich als anständig angesehen, weil sie anständige Arbeit machen und das schlimmste Verbrechen begehen und abends dann ihren Hund streicheln. Also das haben diese Leute irgendwie hingekriegt. Und der Willi versucht das dann im Laufe der Bundesrepublik positiv zu wenden, so wie es dann auch in diesem gesellschaftlichen Kit der Bundesrepublik versucht wurde. Von dieses Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, der sogenannten, wenn du dich nur genug anstrengst, kommst du aus eigener Kraft nach oben, das hat er voll und ganz geglaubt. Und ja, er fällt von diesem Glauben auch nicht ab, wenn ihn die empirische Beweislast fast erdrückt. Während der Horst eben ein ganz anderer Typ ist, der da halt so glaubt zu wissen, wie das System läuft. Er glaubt es durchschaut zu haben.
Der widerspricht ja auch ganz ausdrücklich und sagt, ja. Willi, was du dir immer einredest, dass man mit ehrlicher Arbeit in diesem Land zu was kommt, das stimmt doch gar nicht. Ne? Also Horst bezieht da die Gegenposition.
Ja, obwohl er jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu der Hulda gar nicht kommunistisch gebildet ist, hat er doch so einen intuitiven Sozialismus internalisiert. Das ist natürlich sehr interessant. Aber auf der anderen Seite ist der Horst auch jemand, der die Demokratie verachtet, was also diese Widersprüchlichkeit, diese Ambivalenzen, die sich eigentlich in beiden Figuren zeigen. Der Willi ist jetzt ja auch nicht nur der anständige Typ, der nur gute Dinge tut, ganz im Gegenteil. Die stehen sich gegenseitig immer wieder im Weg, so entwickelt sich diese Freund-Feindschaft. Das fand ich schon sehr, sehr reizvoll, diese Kombination zu erzählen.
Ist natürlich auch dankbar für einen Roman, wenn man so eine spannungsvolle Beziehung hat. Wir haben hier den Schriftsteller und Journalisten Christian Baron zu Gast mit seinem Roman Schön ist die Nacht, der gerade erschienen ist. Wir haben schon ein bisschen über die beiden wichtigsten Figuren gesprochen, die so heißen wie ihre Großväter Horst und Willi. Jetzt gibt's ja nicht viel Schönes im Leben dieser Menschen. Also die strampeln sich ab, um auf einen grünen Zweig zu kommen, meistens vergeblich. Es gibt viel Gewalt in dem Buch, von dem sie erzählen. Es wird auch viel gesoffen. Kann manchmal auch schön sein, aber in dem Zusammenhang ist das oft nicht schön. Aber ihr Buch heißt Schön ist die Nacht. Warum eigentlich das?
Es hat sich, am Anfang hatte ich noch gar keinen wirklichen Titel, da waren einfach die beiden Protagonisten der Arbeitstitel, und aber während des Schreibens, noch bevor die erste Fassung stand, hat sich so rauskristallisiert, ohne dass ich es bewusst gesteuert hätte, dass die Nacht ein Leitmotiv in diesem Roman ist. Und dann gibt es ein Lied, das heißt Schön ist die Nacht, eine Tango-Serenade aus den 30er Jahren, das Lieblingslied von Willi. Er hat da auch den ersten Tanz mit seiner Frau Rosi zu diesem Lied gemacht. Das schien mir sehr, sehr passend, dieser Titel, oder es schien mir passend, er stand dann einfach da, weil man der Nacht ja auch immer so negative Eigenschaften zuschreibt. Das Düstere, das Zwielichtige, ganz seltsame Gestalten sind da unterwegs. Und wenn man dann noch das Wort schön vorne dran setzt, hat man genau die Gegensätze, um die es mir in diesem Buch eigentlich auch geht.
Sie haben mal einen Artikel über die französische Autorin Annie Ernaux geschrieben. Das ist ja auch eine Autorin, die über ihre Herkunft aus der Arbeiterklasse schreibt. Für sie offenbar eine wichtige Bezugsfigur als Schriftstellerin. Und da zitieren Sie in diesem Artikel, was Annie Ernaux übers Schreiben gesagt hat. Denn nämlich, sie hat geschrieben, um ein Leben wiederzugeben, das der Notwendigkeit unterworfen war, darf ich nicht zu den Mitteln der Kunst greifen? Darf ich nicht spannend oder berührend schreiben wollen? Wie wollten Sie denn jetzt schreiben in diesem Buch oder vielleicht auch gerade nicht schreiben?
Ich verehre Annie Ernaux, ihre Literatur. Das war für mich wahnsinnig, erstmal ein großes künstlerisches Erlebnis, diese Bücher zu lesen, aber auch für mich persönlich eine Befreiung zu sagen, ich kann auch darüber schreiben. Ich muss da keine Scheuklappen haben und kann mit offenem Visier daran gehen. Aber diesen Satz, der ist, ich finde, bei Annie Ernaux ist da ja auch ein Trick. Also ihre Nüchternheit besticht ja vor allem dadurch, dass sie so genau das löst ja auch Emotionen aus in einem. Das kann sie unheimlich gut. Nur mein Stil ist eben ein ganz anderer. Ich möchte schon die Lebenswelt möglichst so rüberbringen, dass man da richtig eintauchen kann. Das ist auch nicht dieses distanzierte Erzählen des Davongekommenen. Ich bin jetzt der Akademiker, der von diesen Leuten da mal berichtet, sondern vor allem in Schön ist die Nacht geht es mir darum, sie selbst sprechen zu lassen. Die Menschen, die nicht davongekommen sind, die noch immer in Armut leben und aus diesem Scheißkapitalismus nicht rauskommen. Das ist der Punkt und deswegen habe ich überhaupt keine Probleme damit, berührend zu schreiben, auch über Leben, die der Notwendigkeit unterworfen sind.
Jetzt, wenn man Ihr erstes Buch kennt oder auch nur davon gehört hat, dann beginnt man irgendwann zu ahnen, wenn man jetzt Ihr neues Buch liest, die Kinder, die da auftauchen, Mira und Otte, das wären irgendwann die Eltern von Christian Baron, also ihre Eltern. Und dann liest man davon in diesem Buch, unter welch schwierigen Verhältnissen die groß geworden sind, ihre Eltern, wie viel sie auch geschlagen wurden, wie viel sie auch niedergemacht wurden, auch von eben ihren Eltern. Ja, und das Ganze hat so eine Zwangsläufigkeit. Sie haben eben auch gesagt, es sind die, die nicht davon gekommen sind, wie Sie selbst. Wie ist das denn für Sie jetzt gewesen, in genau diese Kontinuität, die ja auch was ganz Deprimierendes hat, da so genau reinzuschauen?
Ja, es ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft gewesen. Das können Sie sich ja vielleicht vorstellen, dass weil ich auch wahnsinnig viel Neues jetzt in dieser Geschichte nochmal entdeckt habe, und dann, ich kann die Großväter beispielsweise auch nicht mehr befragen. Mein Großvater mütterlicherseits ist vor 2 Jahren gestorben. Der hat sich in den letzten Monaten seines Lebens doch nochmal geöffnet, aber er hat jetzt das Erscheinen des Buches nicht mehr und die letzten Züge nicht mitbekommen. Mhm. Das war schon eine, es war keine therapeutische Erfahrung, diese Geschichte zu erzählen, aber das darüber reden, wie jetzt zum Beispiel, das hat da eine heilsame Wirkung und lässt diesen Schmerz, diese Wunden, die ich da aufgerissen habe, irgendwie dann auch heilen, weil für mich ist sowieso erzählenswert, literarisch vor allen Dingen die Geschichten, die man sich jetzt nicht bei einem netten Abendessen erzählt, sondern wo man wirklich eintauchen muss.
Mhm. Ich habe vorhin schon mal so kurz angerissen, es gibt ja auch so viel Verklärung der alten Bundesrepublik, als ob da die Welt noch in Ordnung gewesen wäre von heute aus gesehen. Jetzt beschreiben Sie, wie kontinuierlich Menschen da ausgeschlossen wurden von der Teilhabe an der Gesellschaft. Also es ist in dem Sinne auch eine, ja, fast so eine Gegengeschichte der Bundesrepublik, oder?
Ja, das ist mir auch erst klar geworden während des Schreibens. Die 70er Jahre werden ja auch von links häufig mal ein bisschen verklärt. Einerseits stimmt es, es gab damals die Bildungsexpansion, es gab über 90% Wahlbeteiligung, Willy wählen, Willy Brandt war Kanzler und die SPD war wirklich links. Aber das war nach ein paar Jahren schon wieder verflogen. Dann kam die Ölkrise und der Neoliberalismus setzte sich schon so langsam durch, die Gewerkschaften wurden schwächer und das kam damals schon raus. Es ist nur so, dass das damals weniger sichtbar war als heute. Und noch dazu, dieser Wohlstand, der ja durchaus damals mehr vorhanden war als heute, war erkauft durch einen Rassismus gegen die sogenannten Gastarbeiter, die überausgebeutet wurden. Ein viel starreres Patriarchat, das es damals noch gab, das ist etwas, das mir zu oft ausgeklammert wird. Mhm. Und da finde ich es wichtig, dass das auch in der Literatur häufiger wieder vorkommt.
Zum Beispiel in Ihrem neuen Roman Schön ist die Nacht von Christian Baron, ist im Klassen Verlag erschienen mit 380 Seiten. 23 € ist der Preis.